Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Händelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, es ist Dienstag, der 6. April 2021. Ihr hört eine Stunde nach 19.10 Uhr das Nach dem Spielgespräch zum 2:0 Heimsieg am gestrigen Abend gegen Eintracht Braunschweig. Die Tore erzielten ja quasi als Doppelschlag. Omar Mamouche in der 7. Minute und Daniel Kofi Schiré in der 14. Minute. Ich darf heute wieder Thomas vom Braunschweiger Podcast gegen gerade begrüßen. Moin Thomas.
Moin Michael, nochmal vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Genau, wir hatten ja letzte Woche gesprochen und da war ja noch gar nicht so richtig klar, ob das Spiel auch stattfinden wird, weil an dem Tag herauskam, dass bei euch zwei Spieler und der Trainer ja in Quarantäne müssen.
Richtig.
Weil sie positiv auf Corona getestet worden sind. Und ja, erzähl doch mal, also wir wussten an dem Tag noch sehr wenig. Und dann am Wochenende ist dann rausgefallen, um wen es sich dann eigentlich auch handelt, ne, bei den Spielern.
Ja, das der schlimmstmögliche Albtraum ist wahr geworden. Es traf tatsächlich unsere beiden besten Spieler aus meiner Sicht, nämlich Fabio Kaufmann rechts vorne, Flügelflitzer, und unseren Kapitän Yannis Nicolaou. Also das war zu den gelb gesperrten Brian Behrendt und Danilo Wiebe. Kam dann ja auch noch wegen muskulärer Probleme hinzu, dass G nicht spielen konnte. Mhm. Also 5 Stammspieler, das war schon herb.
Und genau das hat sich dann ja auch in eurer Aufstellung nachher geäußert, also gestern. Ihr musstet halt genau diese 5 Spieler ersetzen im Gegensatz zum Spielen gegen Darmstadt, ne?
Genau, also das war ein munteres Durchtauschen, was natürlich sowieso schon mal eine Schwächung darstellte, muss man klar sagen, weil da gab es Spieler mit Kaufmann, mit Nicolaou, die sind im Moment, sag ich mal vorsichtig, sehr schwer zu ersetzen. Dann hatte sich der Trainer zusätzlich noch für einen Systemwechsel entschieden, was sich leider auch als suboptimal herausgestellt hat.
Ja, da kommen wir gleich nochmal zu.
Genau.
Genau. Ich kann ja nochmal sagen, wie es bei uns aussah. Also auch bei uns musste kurzfristig ein bisschen was geändert werden. Also jetzt nicht so doll wie bei euch, aber also in der Abwehr musste ja Olsen ersetzt werden. Er hatte sich in Osnabrück verletzt, fällt ein paar Wochen aus. Und da war so die, ja, wusste noch nicht genau, ob das nun Zander, Gigalla oder vielleicht sogar, ja, vielleicht ganz anderer Spieler wird an dem Tag, vielleicht sogar Wiekow. Nun war es aber so, dass kurz vor Spiel oder ja, an dem gleichen Tag haben sich dann, hat sich James Lawrence und Ricky Neeson krank gemeldet. Und insofern hatte sich da schon einiges erledigt. Also Gigalla ist dann reingerückt für James Lawrence auf die Innenverteidigerposition und dementsprechend auch auf rechts Zander. Insofern war das alles irgendwie geklärt. Was noch ein bisschen offen war, war die Sechserposition. Weil da in den letzten Wochen Aremu auch richtig gut war oder reingekommen ist, aber das hat dann Binatelli ausgefüllt, der das auch schon vor Eric Smith gemacht hat und auch danach. Genau, soweit zu uns. Und dann kannst du ja mal was erzählen, wie ihr taktisch in das Spiel gegangen seid.
Ja, also zu unserer aller Überraschung mit einer Dreierkette. Wir haben mit der Dreierkette die Saison begonnen. Das hatte ich ja im letzten Vorabgespräch, habe ich das ja schon mal ein bisschen erzählt, dass Daniel Mayer nicht ein Verfechter und Fan der Dreierkette ist. Wir haben auch so angefangen, sind so in die Saison gegangen. Das hat sich als ziemlich, als nicht funktionierend herausgestellt. Daniel Mayer ist ein pragmatischer Mensch, der hat irgendwann auf eine Viererkette umgestellt, zwischendurch nochmal zurück, dann wieder zurück zur Vierer. Also hat auch so ein bisschen versucht, seine Formation zu finden und sein System. Es hat sich dann gerade zur Rückrunde herausgestellt, dass sein jetziges System, was er eigentlich immer die letzte Zeit gespielt hat, nämlich sein 4-2-3-1, dass das zusätzlich auch mit den neuen Mitspielern, natürlich mit den neuen Spielern in der Innenverteidigung, Diakité und Behrendt, sich als sehr stabilisierend herausgestellt hat. Also da haben wir auch wirklich starken Mannschaften oft einen Zahn gezogen, hatten ja, da hatten wir auch drüber gesprochen, in 5 Spielen gerade mal ein Gegentor eingefangen. Es hat ehrlich gesagt vor dem Spiel bereits, ich habe mit mehreren gechattet, hat keiner verstanden, warum wir da auf eine Dreierkette gewechselt sind. Thomas Stickroth hat das ja auch hinterher nochmal erläutert, warum das gemacht wurde, also der Co-Trainer, weil Daniel Mayer, unser Trainer, musste ja auch Corona-bedingt das Spiel von zu Hause sich angucken. Hat gesagt, dass er damit die Raute praktisch von St. Pauli besser auffangen wollte, dass man damit die Raute besser auffangen wollte. Das mag vom theoretischen Gedankengerüst ein vernünftiger Plan gewesen sein. Aber nochmal, wenn man sich die Spiele der Vorrunde anschaut, plus 5 neue Spieler, die du jetzt irgendwie einbauen musst, die eben nicht zu den Stammkräften hören, das hat das Team eben erkennbar überfordert. Also ich würde das Spiel, wenn ich eine Überschrift suchen würde, vercoacht nennen. Das war nicht das einzige Problem an dem Tag, aber es spielte da doch gehörig mit rein. Also wir haben damit 3-5-2-System gespielt, um das abzuholen.
Ja, also mich hat es auch ein bisschen gewundert, zumal wir darüber auch sprachen im letzten Gespräch. Und also das ist natürlich irgendwie alles auf eine Karte setzen, ne? So ein bisschen. Also du hast halt nicht deine stammmäßige Abwehr, da fällt viel auseinander, da bröckelt viel auseinander. Ja, man hätte eine Konstante lassen können oder man setzt halt alles auf eine Karte. Hätte klappen können, dann wäre es ein super Schachzug gewesen, vermutlich. Kommen 2 Faktoren zusammen, die uns dann halt letztendlich auch diesen Sieg unter anderem beschert haben, ja, würde ich sagen.
Also der Witz ist, genau mit dem Personal, was aufgelaufen ist, hättest du wunderbar ein 4-2-3 spielen können.
Ja, okay, gut. Das kannst du besser einschätzen als ich.
Ja. Also das ginge. Der hat ja in der Dreierkette hat er Klaas, Diakité und Kessel rechts gehabt. Davor halt Schlüter auf der linken Position, also was dann zur Fünferkette wird nachher, beziehungsweise Bär auf der rechten Position. Und er hätte einfach als Viererkette Schlüter Klaas, Diakité und Kessel nehmen können. Hätte damit Ben Baller und Wydra die Doppel-6 gehabt und dann hättest du dein bewährtes System gehabt, also mit genau dem gleichen Personal.
Ja, okay. Dann ist es wohl noch umso ärgerlicher für dich jetzt.
Wie gesagt, da herrscht eigentlich eine einhellige Meinung. Das war einfach zu viel des Guten. Nochmal vom gedanklichen Ansatz her konnte ich es nachvollziehen, wie es Thomas Stickroth erklärt hat. Aber mit 5 Leuten als neuem Personal plus Systemänderung, das war zum Scheitern verurteilt, muss man leider so sagen.
Ja, meinst du, in das Spiel wäre vielleicht dann auch eher Richtung Unentschieden gegangen, so 0-0 oder ein 1-1, wenn das so gekommen wäre?
Also ich glaube, bei einem Ausfall von gerade von einem wie Nicolau plus Bernd hat ja hinten gefehlt. Also das hat schon mal die Innenverteidigung zerrissen. Also Benny Kessel hat das ordentlich gemacht rechts, auch wenn er länger nicht gespielt hat. Klaas war leider, ist ja auch zur Halbzeit ausgewechselt worden, hat einen rahmenschwarzen Tag erwischt, muss man leider so sagen. Also ich glaube, es hätte nicht die Anlaufschwierigkeiten gegeben. Ich würde immer noch tippen, dass ein Sieg von St. Pauli, so wie ihr euch da präsentiert habt, wahrscheinlicher gewesen wäre. Also wir hätten schon an dem Tag in Bestbesetzung antreten müssen, um da wirklich eine sehr reelle, sagen wir mal, also eine Siegchance zu haben oder auch unentschieden rauszukommen. Aber es wäre euch nicht so leicht gefallen.
Ja, okay. Ja, das Spiel war ja auch schon eigentlich nach einer Viertelstunde entschieden.
Kann man so sagen, ja.
Ihr habt überhaupt keinen Zugriff bekommen in der ersten Hälfte der ersten Halbzeit, also so gar nicht. Wir konnten da immer wieder uns durchkombinieren und dann halt mit den schnellen Spielern bei uns, so wie ich das ja auch schon vor dem Spielgespräch schon gesagt hatte, ist das halt mit so einem Unterschiedsspieler wie auch Mamouche und Chiré, ja, kann man sich dann halt so sozusagen durchkombinieren. Wie hast du das 1-0 wahrgenommen in der 7. Minute von Mamouche?
Ja, kein Zugriff im Mittelfeld, so entsteht das Ganze. Also natürlich auch, also bei allem, was ich jetzt erzähle, ich gucke natürlich sehr auf Eintracht, beide Tore natürlich hervorragend ausgespielt, also überragend gemacht. Also von Vorbereitung als auch vom Abschluss her ganz stark gespielt. dass es auch anders geht, hat ja Burgstaller hinterher gezeigt.
Ja, selten bei ihm, dass er so, ja, so eine Chance auch dann liegen lässt.
Da war ich sehr überrascht.
Ich auch.
Ja, Marmoush macht das überragend und Klaas sieht da wirklich aus wie ein U19-Spieler. Also es sah so aus wie Champions League gegen U19-Spieler. Also wie gesagt, er hat einen Rahmen schwarzen Tag erwischt. Das ist eigentlich kein schlechter Junge, auch gerade im Defensivverhalten. Aber da hat er sich einfach austanzen lassen. Wie gesagt, das macht Marmoush gut. Du musst da aus meiner Sicht, es ist immer leicht gesagt, das von außen zu urteilen, wenn da einer wie Marmoush mit Tempo ankommt. Du musst halt ruhiger bleiben und stehen bleiben. Also ich behaupte mal, gegen Diakité hätte er sich nicht so leicht durchsetzen können. Mhm. Aber gut, in der Dreierkette da hinten spielt nun mal Klaas. Das war der Gegenspieler. Und ich sag dann macht das Marmoush überragend auch im Abschluss.
Ja, mit seiner Hüfte, die ihm letzte Woche noch Beschwerden wo er noch Beschwerden hatte, hat sich ganz gut durchgewackelt.
Ja.
Mal unabhängig jetzt davon, also Marmoush hatte ja ein Tor und eine Vorlage. Wie hast du Marmoush gestern wahrgenommen?
Ja, war kaum zu stoppen. Also ich habe da einen gesehen, das hatten wir auch in dem vor dem Spiel drüber geredet. Wäre schon überraschend, wenn er bei St. Pauli bleiben würde, weil das ist jemand, der kann sich auf jeden Fall in der Bundesliga durchsetzen.
Also ich habe mich gestern, muss ich ganz ehrlich sagen, und da werden jetzt viele mit dem Kopf schütteln, das weiß ich, weil das auch die Leute tun, mit denen ich gestern geschrieben habe, in so kleinen Chats. Mhm. Ich fand, er hatte viel zu viele Ballverluste, vor allem in der ersten Halbzeit, und hat sich oft verspekuliert. Aber das ist vielleicht auch die Art und Weise eines Unterschiedsspielers, der dann in den richtigen Aktionen, sprich Tor und Vorlage, das Richtige macht.
Ja.
Ich war sehr unzufrieden gestern mit ihm, jetzt um das mal ganz deutlich zu sagen.
Okay. Wobei man muss ja natürlich noch sagen, er ist ja erst 22, wenn ich es richtig weiß.
Klar. Vielleicht muss ich damit auch einfach klarkommen, dass das so ist bei ihm. Ja. Also,
Also da ist noch Entwicklungspotenzial und dieses berühmte, die richtige Entscheidung im richtigen Moment treffen, das wird im Moment so ein bisschen mehr nach Instinkt und ich übertreibe mal maßlos Straßenfußballer-Mentalität machen. Das ist, glaube ich, normal in so einem Alter. Und da den Überblick zu bewahren und zu sagen, ich spiele vielleicht auch mal den Sicherheitspass zurück, bevor ich mich wieder ins nächste Dribbling stürze oder den riskanten Pass spiele. Das ist sicherlich auch nochmal eine Lernkurve, aber das, so wie er veranlagt ist, wird er das auch hinkriegen. Bin ich sehr überzeugt von.
Ja, ja, klar. Also das sind auch übrigens Kritikpunkte, die ich auch bei Salazar oft hatte.
Mhm.
Also zu eigensinnig nicht. Aber ich glaube, man muss dann diesen Spielern auch einfach diesen kreativen Freiraum auch geben. Und das ist dann vielleicht eher ein Problem, was ich dann habe, das anzuerkennen.
Am Ende führt das aber auch ja genau zu solchen Aktionen, die dann eben den Unterschied in so einem Spiel auch ausmachen. Du wirst dich über 5 blöde Ballverluste, weil er aus Spielfreude zu eigensinnig war, wirst dich eventuell aufregen. Aber dann macht er die eine Aktion, wo alle stehen lässt und dann erfolgreich abschließt. Ne? Das gehört ein bisschen dazu, denke ich schon.
Das stimmt. Und er war ja auch wieder nach 14 Minuten dann beteiligt bei dem Tor von Chiré.
Ja. Und das ist ein Klassiker für das, was Braunschweig in der Hinrunde oft erlebt hat. Nämlich ein unbesetztes zentrales Mittelfeld, obwohl sich da, weiß ich, 3, 4 oder 5 Spieler tummelten. Also muss ja gucken, es reicht ja eine Körpertäuschung von Marmoush und es laufen 3 Braunschweiger ins Leere. Da stehen insgesamt 5 Braunschweiger im Mittelfeld. So, und Marmoush kann machen, was er will im Prinzip. Gut, wie gesagt, er macht das natürlich auch super, ne? Die Körpertäuschung, das muss er so erstmal drauf haben, dass er Leute ins Leere laufen lässt.
Ja.
Aber zu der Situation darf es gar nicht erst kommen.
Ja,
so,
ja.
Weil das war einfach ein völliges Unsortiertsein von Mittelfeld und auch Defensive. Und das meinte ich eingehend mit, das war immer noch diese Überforderung in Verbindung mit der Offensivpower, die St. Pauli nun mal hat.
Ja.
Dass da neue Leute, neues System sich irgendwie zurechtfinden mussten, aber das eben gegen einen Gegner, der das eben gnadenlos sofort ausgenutzt und mit viel Tempo auch ausgenutzt hat. Und da gab es keine Zeit, sich erstmal wieder reinzufinden in die Dreier- oder Fünferkette.
Ja.
Und mit deinen neuen Nebenleuten halt eben, die Zeit hat St. Pauli uns nie gegeben. Und das war nochmal der Kardinalfehler für mich.
Ja. Ja, also gestern auch, also meine beiden Spieler des Spiels sind Chiré gewesen und Pacharada auch auf links, der sich wahnsinnig entwickelt hat, der ja auch diese tolle Flanke geschlagen hat, die der Marmoush leider nur gegen den Pfosten köpft.
Ist Kopfball allgemein nicht so seine Stärke oder war das jetzt irgendwie nur?
Also ist bisher nicht aufgefallen, dass das eine Schwäche oder eine Stärke bei ihm ist. Also man würde ihm jetzt auch so aufgrund seiner Spielattribute eher, würde ich sagen, ganz klar sagen, das ist das Spiel am Boden mit dem Ball. Kopfballmäßig ist mir das noch gar nicht aufgefallen. Wenn er überhaupt schon mal irgendwas einen Kopfball aufs Tor gemacht hat, ich glaube eher nicht.
Ja.
Also ja, das ist schon eine hundertprozentige gewesen.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Das ist ja sowieso das, was ich auch schon so ein bisschen angeprangert habe gegen Osnabrück, dass wir einfach, gut, jetzt haben wir hier keinen Gegentreffer bekommen, aber viel früher den Deckel drauf machen. Mhm. Also ich meine, wenn du nach 15 Minuten 2-0 führst gegen geschwächte Braunschweiger und dann darf es auch ein bisschen mehr Nachschlag sein, finde ich.
Ja, zumal so ein 2-0 ja ein gefährliches Ergebnis ist. Ich meine, ja, es kommt vielleicht ja dann doch mal die Chance für den Gegner und da geht der Ball rein. Und ja.
Glaube, auch 3-0 ist auch ein gefährliches Ergebnis. Also liebe Grüße an den Stadtnachbarn.
Ja. Ja, die muss ich nochmal extra tadeln, ausgerechnet gegen die verbotene Stadt. Also, naja.
Ja, ja, klar.
Gut, müssen die mit sich selber ausmachen. Ich sag gerade, das war ja das Einzige, was im Laufe des Spiels auch noch für irgendwie so eine Art Spannung gesorgt hat, dass du immer denkst, gut, vielleicht rutscht der doch mal einen Ball durch.
Ja.
Und dann steht 2-1 und vielleicht gibt es da dann doch nochmal das große Nervenflattern halt eben. Ne? Dann denkst du, das ja, Spiel so hast du eigentlich im Sack.
Ein bis zwei Sachen gab es ja nochmal in der zweiten Halbzeit bei euch.
Ja.
Aber, also, wenn ich Tim richtig verstanden habe, wird das nicht als Großchance, glaube ich, gewertet, was da an Chancen bei euch waren. Und deswegen sagte, da war der auch geschrieben, seit 2019 das erste Spiel, wo der Gegner keine richtige Torschance hatte. Ne?
Ja, gut, das mag sein, dass man das aus statistischer Sicht so sieht. Also allein die Proschwitz-Chance, wo sich Kobylanski und Abdullahi wunderbar durchsetzen. Also die haben ja doch nochmal für eine Runde Schwung gesorgt.
Ja. Habe ich übrigens auch gewundert. Ich dachte wirklich, dass Kobylanski von Anfang an spielt, nachdem wie das so bei euch ist mit der Personaldecke.
Ja, das ist ein schwieriges Thema, Kobylanski. Also das ist einer, nochmal, der hat uns ja zum Aufstieg geschossen. Das ist ein sensationeller Techniker. Also kann sich auch sehr gut im 1-gegen-1 durchsetzen, auch auf engstem Raum spielt er teilweise 2 oder 3 Leute aus. Abschlussstark, aber ist ein sehr spezieller Spielertyp. Der Jussi vom blaugelbedatenwelt.com, schöne Grüße an der Stelle, der hat den mal Schattenstürmer genannt. Na, das ist irgendwie so eine Mischung aus Zehner und falscher Neun, irgendwie so eine Mischung aus beiden. Also der passt oft nicht richtig in normale oder typische Spielsysteme rein. Das macht auch immer so ein bisschen das Problem mit dem aus, was er dann gerade in der Schlussphase der dritten Liga kompensiert hat, einfach mit seinen überragenden Abschlussqualitäten, wo er dann ein Tor nach dem nächsten erzielte und wo er eben auch Gegenspieler hatte, wo seine Stärken ihm besonders zum Tragen kamen und auch ein Spielsystem, wo er die Zeit und den Platz hatte, auch sein Spiel aufziehen zu können. Das ist unter Trainer Mayer jetzt nicht mehr so und Mayer meinte mal, man müsse zu sehr sich nach ihm richten, statt dass er sich nach der Mannschaft richtet und ihm ihm optimal einsetzen zu können. So, und deshalb bringt er ihn im Moment als Einwechselspieler aus meiner Sicht oft zu spät und auch dieses Mal zu spät. Also ich hätte
ihn 71.
Ich hätte ihn gern schon nach 60 Minuten gesehen. Auch Abdullahi kam in der 66.
Mit Auge für Diakite, damit der nicht die fünfte gelbe Karte bekommt. Also
mit Sicherheit, weil das Spiel war, gut, das durch. War natürlich eh nochmal so ein offensiver Wechsel, also für einen Innenverteidiger nochmal einen Offensiven gebracht. Aber hatte natürlich mit Sicherheit auch den Hintergrund, ihn vor der fünften gelben Karte zu bewahren.
Und weil ihr euer Spiel gegen Osnabrück
das ist natürlich enorm wichtig, ja. Richtig.
Aber ich glaube, das war auch vorher nicht mit Diakite so richtig kommuniziert. Er war schon verwundert, ne, dass er runter muss.
Ja, also man wird es ihm schon erklärt haben, aber klar ist erstmal ungewöhnlich, dass ein Spieler wie Diakite ausgewechselt wird, weil das war auch an dem Tag wieder noch so ein bisschen Fels in der Brandung halt eben.
Ja, okay.
Ja. Ja, aber insgesamt Abdullahi und Kroos, das macht mir auch ein bisschen Hoffnung fürs Offensivspiel, sage ich schon das sowieso, aber fürs Spiel gegen Osnabrück, weil die haben schon für Schwung gesorgt. Also gerade Abdullahi, lange Leidensphase, der hat mir gut gefallen, der Junge an dem Tag.
Ja, aber Schwein gehabt, dass ihr Kroos dabei habt gegen Osnabrück. Ich habe ihn fast schon mit einer roten gesehen.
Ja, Ja. Ich fand's jetzt nicht so rotwürdig, aber es war schon mehr dunkelgelb als richtig gelb. Das möchte ich nicht in Abrede stellen.
Immerhin so doll, dass jemand, der sich, glaube ich, nicht so schnell aufregt wie Schiré, dafür fürs Meckern oder ja, dagegen pöbeln die gelbe Karte bekommen hat. Ne?
Ja.
Genau. Ja, ich weiß nicht. So viel gibt's zum Spiel auch gar nicht mehr zu sagen. Vielleicht nochmal. Generell Delegationen haben sich entschieden, nicht im Stadion zu sein, aufgrund der aktuellen Lage. Also beide nicht. Finde ich schön, wenn man mal was freiwillig macht, auch so.
Ja.
Sich dazu entscheidet.
Ja,
und dann kann man, ja, und dann kann nochmal das große Schneetreiben in den letzten 5 Stunden.
Ja. Da war schon so ein bisschen Hoffnungsschimmer bei uns Fans, so, hey, Spielabbruch.
Ja, das ist ja ein Wetter hier in Hamburg seit wirklich 2 Tagen, also gestern und heute. Das ist ja genau so, alle halbe Stunde anders, von Sonnenschein bis richtig Schneetreiben irgendwie.
Ja. Wahnsinn. Mal nochmal was ganz anderes. Weißt du, wer dieser Schreihals eigentlich war?
Nee, also man kann ja nur, also ich konnte nur mutmaßen, da ja keiner von der Delegation da war. Also Oke übernimmt das ganz gerne auch mal da zu supporten, also unser Präsident Oke Göttlich. Mhm. Der hörte sich tatsächlich an wie jemand, den ich kenne.
Okay.
Aber weiß ihn nicht. Kann das ein Ordner gewesen sein? Kann das vielleicht jemand gewesen sein, der neben dem Stadion stand und gar nicht drin war?
Vielleicht auch das, aber er war ja unglaublich laut und teilweise war, auch sehr nervtötend.
Also. Es war auch Gesprächsthema, glaube ich, bei vielen. Ja. Natürlich fällt das auf, wenn da ein Einzelner rumschreit und das auch, auch so ein richtiges Organ hat natürlich.
Aber richtig, ja.
Nee, kann ich dir überhaupt nicht sagen. Vielleicht wird das mal irgendwann aufgelöst. Manchmal hört man sowas ja dann so hintenrum. Ja. Aber nee.
Also wer der Capo, bräuchte da kein Megafon, glaube ich, ja.
Nee, auf gar keinen Fall. Also, nee, genau. Ja, ja, ansonsten weiß ich gar nicht mehr. Also ich war, wie gesagt, so ein bisschen unzufrieden. Ist ja natürlich eine totale Luxussituation, aber es hätte ruhig noch ein bisschen höher sein können, weil wir immer noch mit diesem, das nervt mich so ein bisschen, mit so einem komischen, mit so einer komischen sozusagen Tordifferenz da rumspielen mit jetzt -2 Toren. Das könnte auch mal langsam positiv werden. Aber wie gesagt, das sind Luxusprobleme.
Ja, ich wollte gerade sagen, wie euer Trainer ja schon sagte, gut, ich sitze hier, reg mich über den weiteren Verlauf eines 2-0-Siegs auf. Zeigt auch so ein bisschen, dass es schon eine Art Luxusproblem ist.
Ne? Zeigt aber auch, dass er Ambitionen hat und da jetzt der Verein und die Mannschaft auch auf dem richtigen Weg ist, finde ich. Also insofern.
Definitiv. Das hat er damit auch zum Ausdruck bringen wollen.
Ja, genau. Ja. Ja, insofern bin ich zufrieden damit. Ich würde jetzt auch mal sagen, also klar, rein rechnerisch geht ja noch irgendwie was, aber das ist jetzt auch durch das Thema für uns. Hm. Herr Bornemann darf jetzt anfangen, die nächste Saison zu planen. Mhm. Mal gucken, wen er so als Ersatz für Mamouche aus dem Ärmel zaubert. Und ob er vielleicht Salazar noch eine weitere Saison an St. Pauli binden kann, das wäre schön. Ja, ansonsten weiß nicht, also vielleicht reden wir nochmal über euch. Also ihr spielt ja dann am Wochenende gegen Osnabrück.
Ja.
Und das ist ja so ein Zwischenendspiel, sage ich mal so ein bisschen, ne?
Kann man so sehen, ja. Also wir sind ja direkte Tabellennachbarn. Osnabrück zwar ein Spiel weniger, aber im Moment punktgleich. Also mit denen und Sandhausen gehe ich mal von aus, werden wir den 15. Platz ausspielen. Der Jan rutscht vielleicht noch rein, aber der ist auch schon mit 31 Punkten, immer 4 Punkte Polster.
Ja, Sandhausen und Osnabrück hat da so ein bisschen gegen euch gespielt am Wochenende, ne?
Ja, also schlimmer hat dieser gesamte Spieltag nicht laufen können. Wir waren ja nicht wirklich auf dem guten Weg. Dann gut, die beiden Gelbgesperrten, das reichte uns eigentlich schon an schlechten Nachrichten. Dann diese Corona-Sache und dann G-Ausfall. Also das war schon, und Konkurrenz gewonnen. Also das war nicht unser Spieltag, kann man so sagen,
Spricht dafür, dass es dann demnächst wieder oder am nächsten Wochenende schon wieder bergauf geht, dann ist es einmal durch. Ich weiß nicht, dürfen denn die beiden Spieler wieder eingreifen am nächsten Wochenende? Ist das schon klar irgendwie, oder?
Ja. Ach so, die beiden Corona-Fälle glaube ich eher nicht. Also ich glaube, man sagt ja 14 Tage Quarantäne.
Ja. Und dann ist ja auch immer noch die Frage, waren die quasi positiv mit richtig Symptomen. Das kann ja auch doch sein, dass sie dann wochenlang gar nicht spielen können, weil sie es einfach nicht können. Ne? Also weil sie erstmal zurückkommen müssen, trainieren müssen.
Die Krankheitsverläufe halt auch abwarten, genau. Ja.
Genau, okay, gut. Weiß man aber momentan
nicht. Weiß man im Moment nicht. Also da hat sich Eintracht sehr bedeckt. Also es gab einen Unterstützungsfoto von Daniel Meyer von der heimischen Couch, der Coach von der Couch. Das wirkte ganz gesund, muss man so auszudrücken, aber gut, das ist jetzt sein individueller Verlauf. Vielleicht ist das zumindest beim Trainer mild. Das hoffen wir für die Spieler natürlich auch.
War der irgendwie verbunden mit Headset, mit Thomas Steckrode?
Der war mit Thomas Steckrode verbunden, oder? Die haben sich da kurz schließen können, ja.
Ja, okay. Ja, schön von der Couch gecoacht.
Genau.
Ja, okay. Heute ist ja übrigens, oder vorhin ist ja rausgefallen über die Medien, dass die DFL entschlossen hat, jetzt nicht diese Corona-Trainingslager, wollte ich gerade sagen, zu machen. Also diese, ja, wo ja eigentlich entschieden werden sollte, dass irgendwie jetzt demnächst dann, dass sie dann mal 2 Wochen dann raus sind, damit der Spielbetrieb nicht gefährdet ist. Ne?
Ja, okay.
Das wurde vorhin dagegen entschieden. Also wir hatten dazu auch, Tim hat einen Blogpost verfasst vor ein paar Tagen, wo eigentlich mal rauskam, dass es eigentlich unumgänglich ist, da so eine Isolation herzustellen für 2 Wochen in Mannschaften, weil einfach jetzt die Einschläge, wir sagten das ja auch schon beim letzten Mal
näher kommen. Ja.
So näher kommen. Ne? Ja. Aber ich weiß nicht, ich habe jetzt die Argumentation, warum dagegen noch nicht gehört, aber das können auch arbeitsrechtliche Sachen sein oder so. Ne? Also,
gut, das weiß ich nicht. Ich kenne die Meldung jetzt auch noch nicht im Detail.
Ja, gut. Ja,
Tim, schönes Stichwort.
Tim,
einen habe ich noch. Tim hat ja eine schöne Analyse geschrieben. Viele Grüße, hat mir gut gefallen. Eine Stelle ist bei mir dann doch auf Widerspruch gestoßen. Und zwar schrieb er, dass Braunschweig auf die Stärke von St. Pauli überhaupt nicht vorbereitet war. Also dieses schnelle Angriffsspiel. Ließ bereits kurz nach Spielbeginn unglaubliche Lücken in defensiven Umschaltmomenten erkennen und bei dem starken Gegenpressing auch nicht gewachsen. Das wäre schon bemerkenswert, so Tim weiter, da Braunschweig in den letzten 5 Spielen nur ein einziges Gegentor hinnehmen musste und besonders die Defensive eines der wichtigsten Elemente geworden war. Auf das enorm starke Umschaltspiel von St. Pauli war Eintracht in Sachen Rückverteidigung jedoch nur unzureichend vorbereitet. Also da möchte ich mal klar gegensprechen. Also das glaube ich nicht eine Millisekunde, dass Daniel Meyer nicht klar war, was da auf ihn oder auf das Team zukommt. Da wird das Team natürlich darauf vorbereitet haben, darauf hingewiesen haben, wird auch einen Plan sich zurechtgelegt haben. Also da zu unterstellen, dass Eintracht sich damit nicht beschäftigt hätte, da würde ich meine Hand für ins Feuer legen, dass das auf gar keinen Fall so war. Das Problem ist das, was ich eingangs ja schon mal sagte, es fehlten 3 wichtige Defensivspieler. Es war eine Systemumstellung und die Mannschaft war erkennbar darum bemüht, sich erstmal mit dieser ganzen neuen Situation oder sich in dieser neuen Situation irgendwie zu orientieren. So, St. Pauli hat dem aber keine Zeit gelassen oder uns keine Zeit gelassen. Und das war nicht eine mangelnde Vorbereitung, das war in dem Moment schlicht Überforderung, weil die Räder noch überhaupt nicht ineinander griffen. Also ich glaube, im Kopf war die noch irgendwie so halbwegs klar, was sie eigentlich hätten machen müssen. Aber das auf dem Platz umzusetzen, da stimmten, wie man so schön sagt, die Automatismen halt überhaupt nicht. So, dazu kam das so. Also da kann ich Tim wirklich nicht zustimmen an der Stelle.
Okay. Ich meine, es war ja auch klug von St. Pauli, gleich vorne richtig Druck zu machen. Und das sieht man ja auch, wann die Tore gefallen sind.
Ja.
Zu sagen, wir überraschen die gleich sozusagen, bevor die überhaupt gucken können, wie die sich hier kurz einspielen können sozusagen. Ne?
Ja, ja. Genau, ja. Das hatte Thomas Steckrode auch in einer Pressekonferenz ja auch passenderweise nochmal gesagt. Er meinte, wir sind mit der Umstellung auf die Dreierkette unter Raute im Mittelfeld nicht gut ins Spiel gekommen. Ja, das ist uns am Anfang nicht gut gelungen. Und wir sind immer wieder in Umschaltsituationen gekommen, in denen St. Pauli dann ihre Schnelligkeit und individuelle Stärke ausspielen konnte. Also denen war das völlig klar. Diese Umschaltmomente, Schnelligkeit, individuelle Stärke. Sie haben es halt einfach nicht auf den Platz gekriegt.
Ja. Ich fand der Binatelli auch ganz gut. Ich hatte zwar vorhin gesagt, Chiri und Pacharade, aber Binatelli fand ich ja auch richtig stark. Also wenn man den oft spielen sieht, also, dann weiß man immer, ich habe bei dem nie das Gefühl, dass der den Ball verlieren könnte. Das gibt es bei dem irgendwie anscheinend auch gar nicht. Der hat so, ich weiß nicht, was der mit dem Ball macht. Und jetzt macht er das auch noch irgendwie nach vorne und so. Also das hat mir richtig gut gefallen. Also da haben wir auch ein Luxusproblem auf der 6, wenn Eric Smith wieder dann da ist. Ja, und plus noch Aremu natürlich irgendwie. Also da 3 Sechser zu haben, die so auf so einem hohen Niveau sind, das ist schon stark eigentlich, finde ich.
Genießt diese Zeit, Michael.
Ja, ja.
Genieße sie. Ihr habt auch genug schwierige Zeiten durchgemacht. Genießt sowas, wenn, wie gesagt, wenn das größte Problem ist, dass ihr nicht 4-0, sondern nur 2-0 gewonnen habt.
Ja, klar. Ich meine, wie oft haben wir schon den Herbst durchgelitten hier bei den Gesprächen und wie oft hatte ich diese Situation? Ja. Ich glaube, ich hatte meinen ersten Sieg auch erst im Januar oder irgendwie sowas, den ich besprochen habe. Ne? Also das ist einfach so. Ne? Willst du noch was loswerden, Thomas?
Ich glaube, zum Spiel ist alles gesagt. Ich darf meine nächste Gegengerade gerne nochmal ankündigen, denn ich habe zur Vorbereitung auf das Spiel gegen VfL Osnabrück einen interessanten Gesprächsgast gestern gehabt. Das wird morgen veröffentlicht, nämlich das war Uli Potowski.
Ach, okay. Was hat der mit Osnabrück zu tun?
Der ist Sympathisant von Osnabrück. Also er ist ja eigentlich Schalke. Jetzt muss das richtige Wort suchen. Sein Herz schlägt für Schalke, wenn er sagt, er ist kein Fan, weil er mit Fan nicht so viel Positives oder mit dem Fan-Dasein nicht so viel Positives verbindet. Aber der ist auf Schalke tatsächlich geboren, also tatsächlich in dem Stadtteil.
So wie ich mit Fußballkommentatoren nicht viel Positives verbinde. Ungefähr so wahrscheinlich, ne?
Irgendwie so, aber er sagt, sein Podcast heißt auch Herz, Seele, Fußball. Also er sagt, sein Herz und seine Seele, die sind halt bei Schalke 04, aber er hat große Sympathien für Osnabrück, erzählt auch in dem Gespräch, wie sich das entwickelt hat. Hat auch zum Beispiel deren 100-Jahr-Feier moderiert und ähnliches. Also er schielt da immer so ein bisschen mit hin und da hatte ich immer gefragt, ob er Lust hat, mit mir ein bisschen über das Spiel im Vorfeld zu reden. Okay. Hat er spontan zugesagt, hat er dann auch gemacht und ist ein sehr schönes Spiel, sei schon ein sehr schönes Gespräch gewesen. Ja. Also nicht nur über das kommende Spiel, sondern natürlich auch viel über das, was er so gemacht hat und Gedanken, wie sich der Fußball entwickelt und wie das in den Corona-Zeiten ist und so weiter. Natürlich auch ein bisschen über Schalke geredet, blieb ihm nicht erspart.
Ja, klar.
Ganz, ganz toller Typ, hat riesig viel Spaß gemacht, mit ihm zu reden. Also mal reinhören.
Ja. Ja, mal gucken. Also wenn Osnabrück im übernächsten Jahr wieder in der zweiten Liga spielt, dann würde ich mal auf dich zukommen.
Ja, er sagt, er ist da ganz locker. Ich habe ihn da aber über Facebook angefragt. Das war überhaupt kein Problem.
Ja, super, okay. Das war übrigens indirekter Hinweis darauf, dass ihr die Klasse haltet.
Ich habe das wohl wohlwollend aufgenommen und er sagt, ja, es wird ja auch spannend, weil dann gibt es ja nächstes Jahr auch das Spiel Braunschweig gegen Schalke. Insofern
hoffen
wir mal alle drauf.
Genau. Gut, Thomas, dann vielen Dank. Nicht mal nur für 2 Gespräche, sondern sogar für 3 Gespräche.
Genau.
Wir haben ja nur gesprochen jetzt binnen von 7 Tagen.
Das stimmt, aber es hat jedes Mal aufs Neue Spaß gemacht. Danke
dir. Ja, fand ich auch, auf jeden Fall. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Ich werde das verfolgen, auch vor allen Dingen jetzt besonders das Spiel gegen Osnabrück. Und
Ich hoffe, euch natürlich auch. Ich glaube, ihr werdet eine schöne Restsaison haben, weil ihr werdet jetzt befreit aufspielen können. Ja. Und da wird es bestimmt noch ein paar sehr, sehr schöne Spiele zu bewundern geben für euch.
Dann hoffe ich auch, dass wir diesen Spirit einfach mit in die nächste Saison nehmen. Da wird es wieder ein paar neue Spieler geben und ein paar werden weggehen, wo wir traurig sind. Aber dann hoffe ich mal, dass das dann richtig losgeht mit Schulle als Trainer und dann mal gucken. Ja. Gut, Thomas, alles klar. Dann kann ich noch mal kurz erzählen, wie es bei uns so weitergeht. Also wir fahren am Wochenende nach Aue. Mhm. Da wird Bobby 2 Gespräche führen und danach in der Woche kommt Würzburg zum Abschied ans Midland-Tor, weil von denen kann man ganz klar ausgehen, dass die weg sind und da wird Kasche die beiden Gespräche machen. Ja, Thomas, dann für dich einen schönen Abend.
Wünsche dir auch, Michael, vielen Dank.
Und bis bald und den HörerInnen wünsche ich ja noch eine schöne Woche und ja, auch bis bald. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Morgen 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.